In den Vorgesprächen klang es auch schon ein bisschen an, dass Bibelstudium natürlich ein wichtiger Aspekt auch von geistigem Wachstum ist und eine Gelegenheit für uns auch Gottes Willen kennenzulernen, zu erkennen. Grundsätzlich gibt es mehrere Möglichkeiten, die Bibel zu studieren und alle haben ja ihre Berechtigung und Zeit. Wir können manchmal zum Beispiel einfach nur den Bibeltext lesen und jetzt in die Situation hineinversetzen, um dann zu verstehen, was damit gesagt werden sollte. Wir lesen auch in 2. Timotheus 3 und Vers 16 und 17. Wenn wir das aufschlagen, 2. Timotheus Kapitel 3 und wir lesen Verse 16 und 17, dass jede Schrift, hier heißt es, jede Schrift, also jeder Teil der Heiligen Schrift von Gottes Geist eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung und zur Erziehung in Gerechtigkeit ist, damit der Mensch Gottes vollkommen sei, zu jedem guten Werke ausgerüstet. Und so sollten wir den Bibeltext dann auch lesen, mit Überzeugung, was wir daraus lernen können. Das können wir aus diesem Bibeltext lesen und lernen. Beim Bibelstudium geht es also nicht darum, einfach nur Zeit abzusitzen, um dann zu sagen, jetzt habe ich meine Bibelzeit erledigt, jetzt kann ich mich endlich um mein Tagesgeschäft kümmern. Das wäre eine verpasste Chance. Und wir sind hoffentlich auch motiviert, uns wirklich durch das Studieren von Gottes Wort zu stärken, belehren zu lassen, möglicherweise auch zurechtweisen zu lassen. Immer noch besser, als wenn Gott uns auf etwas auf die harte Tour hinweisen muss. Dass wir es lernen nur durch eigene Erlebnisse, vielleicht auch schlechte Erlebnisse. Wenn wir also tiefer in den Bibeltext eintauchen, kommen wir um ein paar Studienhilfen natürlich nicht herum. Ein wichtiger Teil, weiterer Teil für das Bibelstudium sind also auch Hilfen wie Lexika und Kommentare, um zum Beispiel den geschichtlichen Hintergrund immer zu erkennen, die religiösen, die doktrinären Gedanken der damaligen Zeit zu erfassen, wobei natürlich Kommentare immer etwas vorsichtig zu verwenden sind, weil sie zwar von Gelehrten verfasst wurden, aber diese in der Regel auch eine vorgefasste religiöse Ansicht hatten, die nicht immer mit unseren übereinstimmt oder eigentlich fast nie. Ganz wichtig sind natürlich auch die Publikationen der Kirche, besonders unsere Broschüren, die mit viel Sorgfalt aufgebreitet wurden und jeweils wie eine Predigt und eine Studienhilfe zu einem bestimmten Thema sind. Auch hier ist es keine lästige Pflicht, diese zu lesen, und es ist eher eine verpasste Chance, wenn wir es nicht tun. Auch unser Bibelkurs, der aus 24 Lektionen besteht, ist ja eine weitere Art, die Bibel zu studieren, nämlich im Rahmen von Themenstudien, für die der Zugriff auf eine Konkordanz dann auch hilfreich ist. Also Bücher oder eine Software, mit deren Hilfe man die Bibel nach einem bestimmten Thema oder Begriff durchsuchen kann, um dann alle Aspekte aus Gottes Wort zu diesem Thema zu finden und vergleichend zu lesen. In der heutigen Zeit elektronischer Medien ist diese Art des Studiums deutlich leichter und billiger als noch vor 30 Jahren, wo ich angefangen habe, wo man sich allein auf Bücher stützen konnte, die teuer gekauft werden mussten oder in der Bibliothek sogar ausgeliehen werden mussten. Heute gibt es zahlreiche Software-Lösungen fürs Bibelstudium, nämlich Online-Bibeln und alle Arten von Studienhilfen, insbesondere auch mit einer umfassende Suchfunktion, wo wirklich jedes Wort gefunden werden kann und jeder Begriff, den man sucht. Und so möchte ich heute ein ganz, ganz kleines Beispiel dafür geben, wie ein solches mit einer elektronischen Konkordanz durchgeführtes Bibelstudium die Wahrheit der Bibel ein bisschen klarer machen kann. Es geht dabei darum, wie die Erde entstanden ist. Da gibt es zu einem natürlich die Evolutionstheorie, die richtig betrachtet weder mathematisch noch wissenschaftlich logisch ist. Und daher immer noch eine Theorie und keine Tatsache, auch wenn es oft so dargestellt wird. Die soll aber nicht das Thema sein, wohl aber eine andere Idee, die in evangelikal-religiösen Kreisen im Umlauf ist und die auch in unserer Broschüre Evolution oder Schöpfung, was beide Seiten übersehen, beschrieben ist. Nämlich, dass die ganze Erde erst 6000 Jahre alt sein muss. Und man bezieht sich dabei explizit auf Bibelstellen. Und wenn man dann die bewiesenen wissenschaftlichen Tatsachen dagegen hält, zum Beispiel Datierungsmethoden oder physikalisch beobachtbare Phänomene, dann können wir leicht als naiv und dumm erscheinen. Dabei ist nicht die Bibel das Problem, sondern wie so oft, was die Menschen darin hineinlesen. Befürworter der Idee, einer 6000 Jahre alten Idee, Erde, berufen sich zum Beispiel auf die Bibelstelle 2. Mose 20 und Vers 11. Und da lesen wir das auch. 2. Mose, Kapitel 20. Und wir lesen in Vers 11, wo es heißt, 2. Mose 20 und Vers 11, denn in 6 Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darin ist, und ruhte am 7. Tag, darum segnete der Herr den Sabbattag und heiligte ihn. Dieser Vers ist ein direkter Bezug auf die Schöpfungswoche in 1. Mose 1 und Vers 1 und folgende. Schlagen wir also auf 1. Mose 1 und wir lesen die Verse 1 bis 3. 1. Mose, Kapitel 1 und Verse 1 bis 3. Hier heißt es nämlich, 1. Mose 1, Vers 1, im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde, und die Erde war wüst und leer, und es lag Finsternis auf der Tiefe, und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Und Gott sprach, es werde Licht, und es ward Licht. Und dann folgt die sogenannte Schöpfungswoche mit dem Ende in der Einrichtung des Sabbats, auf den 2. Mose 20, Vers 10 ja dann Bezug nimmt. Wissenschaftlich gebildete Personen sagen dann zu Recht, dass diese Idee nicht richtig sein kann, wenn die ganze Erde 6000 Jahre alt sein soll. Und dann verwerfen sie die Bibel als bloße menschliche Erzählungen und belächeln und verachten bibelgläubige Menschen generell als weltfremd, ungebildet, naiv oder sogar dumm. Um dann aus dem gesamten Glauben an den Gott der Bibel, diesen ganzen Glauben als einfältig zu bezeichnen. Aber was sagt die Bibel wirklich? Und da kommt eine Methode des Bibelstudiums ins Spiel, die wir heute mit elektronischen Mitteln einfach leichter durchführen können. Es gibt Webseiten wie BibleGateway.com, wo man Online-Suchfunktionen und Studienhilfen zum Bibeltext hat, auch in vielen Sprachen. Ich persönlich arbeite gern mit dem Programm EaseWord auf EaseWord.net, das für PC und Handy kostenlos herunterzuladen ist. Also es gibt auch keine Kosten dafür. Aber auf jeden Fall lässt sich mit einer solchen Studienhilfe, egal woher man sie hat, herausfinden, was der Bibeltext hier ursprünglich und im Hebräischen bzw. im Griechischen sagt, ohne dass man die Sprache kennen muss. Eine Bibelversion, die dort verfügbar ist, enthält die sogenannten Strongs-Nummern, die einfach eine Liste aller Wörter der Bibel in alphabetischer Reihenfolge ist, mit ihren möglichen Bedeutungen. Sie haben immer ein H für hebräische Wörter und ein G für griechische Wörter vorgestellt. Wenn wir damit anfangen, an die anfangs gelesenen Bibelverse heranzugehen, sehen wir, dass in 2. Mose 20 und Vers 11, wo es heißt, in 6 Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht, und in 1. Mose 1, Vers 1, wo es heißt, im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde, zwei unterschiedliche Wörter stehen, obwohl die Übersetzung für uns im Prinzip fast die gleiche Bedeutung hat. Die Erde gemacht, in 2. Mose 20, Vers 11, ist das hebräische Wort Asa, der Strongsnummer H6213. Während schuf in 1. Mose 1 und Vers 1 das hebräische Wort Bara, Strongsnummer H1254 ist. Und Strongs Konkordanz gibt dann die unterschiedlichen Bedeutungen in den Übersetzungen. Und sagt dazu, Bara zum Beispiel hat die Bedeutung von neu erschaffen, wo vorher nichts war. Es wird fast ausschließlich in der Bibel für den Schöpfungstext, für den Schöpfungsakt verwendet. Und auch verwendet zum Beispiel, um die Erschaffung Luzifers vor seinem Sündenfall zu beschreiben. Das ist Hesekiel 28 und Vers 15. Also etwas aus nichts erschaffen, das ist Bara. Und im Psalm 51, Vers 10 heißt es, schaffe zum Beispiel auch, schaffe bara mir, o Gott, ein reines Herz. Es geht nämlich dabei nicht darum, das vorhandene Herz umzuformen, sondern etwas wirklich Neues, eine neue Einstellung zu schaffen. Im Gegensatz dazu beschreibt das hebräische Wort asa eine Umformung von etwas, was vorhanden ist. Wie zum Beispiel auch in 1. Mose 27, Vers 31, wo Esau seinem Vater ein Essen aus dem gejagten Wild zubereitete. Das heißt dort, er machte Asa auch ein schmackhaftes Essen. Er wandelte also das vorhandene, rohe Fleisch in ein schmackhaftes Essen um. In ähnlicher Weise könnte man auch sagen, den Ton als Substanz zu schaffen, wäre bara, und während den Ton, aus dem Ton ein Gefäß zu formen und zu brennen, das wäre Asa. Also können wir erstens schon mal erkennen, dass 1. Mose 1 und Vers 1 den Schöpfungsakt des materiellen Himmels und der Erde beschreibt, wo vorher nichts war. Während 2. Mose 20 und Vers 11 die sogenannte Schöpfungswoche ab 1. Mose 1 und Vers 3 beschreibt, in der alles neu geformt wurde, was laut Vers 2 vorher da war, aber wüst und leer. Psalm 104 und Vers 30 gibt auch einen Hinweis darauf, wo es heißt, Psalm 104, in Vers 30, das lesen wir, Psalm 104, in Vers 30, hier heißt es nämlich, sendest du deinen Odem aus, so werden sie erschaffen, bara, und du erneuerst und die Gestalt der Erde. Es geht um Erschaffung und Gestaltung hier. Der Knackpunkt ist also 1. Mose 1 und Vers 2, und das lesen wir nochmal, 1. Mose 1 und Vers 2, wo es hier heißt, die Erde war wüst und leer, und es lag Finsternis auf der Tiefe. Und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Wir kennen im Deutschen den Begriff Tohuwabohu als Beschreibung eines chaotischen Durcheinanders. Dieser Begriff stammt direkt aus der Bibel, denn wüst und leer heißt im Hebräischen Tohuwabohu. Wenn Gott anfänglich einen perfekten und herrlichen Luzifer aus dem Nichts erschaffen konnte, macht es dann Sinn, dass die Bibel beschreibt, dass die Erde von Gott zuerst aus dem Nichts als Chaos geschaffen wurde und dann erst umgeformt werden musste? Natürlich nicht. Wir finden, auch wieder mit Hilfe der Konkordanz, andere Stellen, wo Tohu und Wabohu verwendet wird. In Jesaja 34, Vers 11 zum Beispiel, können wir mit der Konkordanz finden, wird beschrieben, was am Tag des Herrn mit der Erde passiert. Aufgrund von fortgesetzter Sünde und Rebellion sagt Jesaja in Jesaja 34 und Vers 11, Jesaja Kapitel 34 und Vers 11, die Messschnur der Verödung, Tohu, wird er darüber spannen und das Richtbleib der Verwüstung, Bohu. Dann heißt es auch in Jesaja 45 und Vers 18, das lese ich aus der Elberfelder Bibel, weil es da besonders klar wird, Jesaja 45 und Vers 18, hier heißt es, denn so spricht Jahwe, der die Himmel geschaffen, Bara, er ist Gott, der die Himmel gebildet und sie gemacht, Asa hat, und er hat sie bereitet, nichts als eine Öde, Tohu, hat er sie geschaffen, Bara. Um bewohnt zu werden, hat er sie gebildet. Ich bin Jahwe und sonst keiner. So erkennen wir also als zweites, dass die Erde nicht ursprünglich als Chaos geschaffen wurde, sondern bereits als geordnete Wohnstätte für den Menschen wurde sie aus dem Nichts geschaffen und zugleich gestaltet. Nicht als eine Öde, sondern um bewohnt zu werden. Deshalb sprechen wir von der sogenannten Gap-Theorie. Das ist eine geschichtliche Lücke, nämlich Englisch Gap, zwischen 1. Mose 1 und Vers 1 und 1. Mose 1 und Vers 2 gibt. Und auch hier hilft das Hebräische weiter. Und wir haben in 1. Mose 1 und Vers 2 gelesen, die Erde war wüst und leer. Tohuwabohu. Wir haben bereits gesehen, dass der ursprüngliche Zustand der Erde nicht wüst und leer war. Das Wort war muss also genau untersucht werden. Es ist das hebräische Wort Haya, Strongs Nummer H1961, Haya, was mehr die Bedeutung von werden oder geschehen hat. Das ist erst eine Feststellung, aber können wir das auch beweisen? Es ist natürlich schwierig, diesen hebräischen Begriff in das Suchfeld einzutippen, weil wir die Schriftzeichen gar nicht zur Verfügung haben. Aber die Suchfunktion ermöglicht eben, über diese Strongs-Nummer diese einzutippen und dann diesen Begriff zu finden. Und so finden wir, dass das Wort war hier als Zustandsbeschreibung, wie zum Beispiel in 2. Könige 23, Vers 31 steht, war. Was heißt 2. König 23 und Vers 31? 23 Jahre war Joahas alt, als er König wurde. Aber im Hebräischen existiert dieses Wort war gar nicht. Das Zustandsbeschreibungs war existiert im Hebräischen nicht. Es wird nur zugefügt, um für uns etwas leichter zu lesen zu machen. Es ist nicht im Urtext enthalten. Und deswegen ist es auch oft in manchen Übersetzungen kursiv geschrieben. Es wurde nur zum besseren Verständnis zugefügt. Dagegen finden wir Hayah, Strongs Nummer H1961, in Schriftstellen wie 1. Mose 19 und Vers 26. 1. Mose 19 und Vers 26 heißt es nämlich über Lot und seine Frau, und sein Weib sah sich hinter ihm um und ward oder wurde, Hayah, zu einer Salzsäule. Auch 1. Mose 20 und Vers 12 lesen wir. 1. Mose 20 und Vers 12. Auch ist sie wahrhaftig meine Schwester, die Tochter meines Vaters, nur nicht die Tochter meiner Mutter, und sie ist mein Weib geworden. Haja. So können wir also feststellen, zum Dritten, dass die Erde erst durch den Fall Luzifers, der dann zu Satan wurde, wüst und leer geworden ist. Und im Anschluss in den 6 Tagen der Schöpfungswoche einfach wieder neu und bewohnbar gemacht wurde. So sehen wir nur ein kleines Beispiel durch dieses Bibelstudium mit Hilfen von Bibelstudienhilfen, dass wir das Bibelstudium auch intensiver gestalten können und wir nicht naiv sein und wissenschaftliche Tatsachen ignorieren müssen, um an die Bibel zu glauben. Bibel und Wissenschaft lassen sich vereinbaren, denn der Gott der Bibel ist ja der Schöpfer des Himmels und der Erde mit allen wissenschaftlich erforschbaren Dingen. Und er ist der Urheber der Heiligen Schrift. Unklarheiten sind also eher ein Verständnisproblem unsererseits, sei es, dass wir die Bibel nicht richtig verstehen oder die Wissenschaft noch nicht alles erforscht hat. Die Wissenschaft kommt ja auch an ihre Grenzen, wo sie einerseits zugibt, dass es einen Zeitpunkt vor der Existenz des materiellen Universums gegeben haben muss, dass sie aber andererseits diesen Zustand gar nicht erforschen können. Sie können Ideen und Modell entwickeln, aber sie können es nicht erforschen. Glaube und Wissenschaft ergänzen sich also. Und daher zeigen wir auch oft in unseren kurzen Artikeln über prophetische Nachrichten, dass die wissenschaftlichen Erkenntnisse immer wieder auch die Bibel bestätigen. Ein tiefgründiges Bibelstudium kann also sogar Spaß machen und den Glauben stärken. Lassen wir uns also nicht von Ideen von unberufenen Männern und Menschen verwirren, die alles daran setzen wollen, einen Schöpfer zu leugnen und die Bibel zu verunglimpfen. Römer 1 und Vers 20 hat ja sogar darauf die Antwort, wo wir lesen Römer 1 und Vers 20 über Gott und sein unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit der Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen, sodass sie keine Entschuldigung haben.